ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjonen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über das Nationalmuseum, das bei den meistbesuchten Museen der Welt mittlerweile weit vorne liegt. Sie hören außerdem Asien kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yun verspricht Engagement für die Halbleiterindustrie. US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen besucht nächste Woche Südkorea. USA fordern Vorgehen gegen Missbrauch virtueller Währungen durch Nordkorea und Russland. Präsident Yoon Song-yeol hat die Bedeutung des Halbleiterwettbewerbs unterstrichen. Die Regierung wird die Investitionsanreize für die Halbleiterindustrie von Grund auf überprüfen, sagte Yoon am Dienstag auf einer Sitzung zur Überprüfung anstehender Angelegenheiten im Halbleitersektor. In Bezug auf die im Januar präsentierten Pläne für die Schaffung eines Halbleiter-Megaclusters mit Investitionen in Höhe von 622 Billionen Won oder 459 Milliarden Dollar forderte er, für den Erfolg des Projekts alle Kräfte der Nation zu bündeln. Yun wies darauf hin, dass sich der Schwerpunkt des Halbleitermarktes rasch auf KI-Halbleiter verlagert. Damit sich Südkorea im künftigen Halbleitermarkt gleich eine Vorherrschaft sichern könne, müsse die Strategie minutiös überprüft werden. So wie Südkorea in den letzten 30 Jahren die Welt mit Speicherchips dominiert habe, werde es in den nächsten 30 Jahren mit KI-Halbleitern einen neuen Halbleiter-Mythos schreiben, sagte er. Er kündigte an, eine KI-Halbleiter-Initiative voranzutreiben, damit Südkorea den Markt für KI-Halbleiter erobern könne. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, besucht nächste Woche Südkorea und Japan. Das teilte die US-amerikanische Vertretung bei den UN am Montag mit. Die Botschafterin besucht demnach vom kommenden Sonntag bis zum darauffolgenden Samstag die beiden Länder. Dabei soll über die bilaterale und trilaterale Kooperation im Weltsicherheitsrat und darüber hinaus beraten werden. Die Botschafterin will mit hochrangigen Beamten über die Gründung einer neuen Organisation für die Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen der Vereinten Nationen sprechen. Vor kurzem hatte Russland mit einem Veto die Verlängerung des Mandats eines solchen UN-Gremiums verhindert. In Südkorea wird Thomas Greenfield auch die demilitarisierte Zone besuchen und sich mit nordkoreanischen Flüchtlingen treffen. Ein Gespräch mit Studentinnen der Iowa-Frauen-Universität ist ebenfalls vorgesehen. Das US-Finanzministerium hat den Kongress aufgefordert, schnell gegen Missbrauch virtueller Währungen durch Länder wie Nordkorea und Russland vorzugehen. Der stellvertretende Finanzminister Wole Adeyemo sagte am Montag, es werde befürchtet, dass terroristische Gruppen verstärkt virtuelle Währungen und andere digitale Vermögenswerte nutzen würden. Nicht nur Gruppen wie Al-Qaida und Hamas, sondern auch staatliche Akteure wie Nordkorea und Russland fänden neue Wege, um ihre Identitäten zu verbergen und Ressourcen mithilfe virtueller Währungen zu bewegen, warnte er. Adeyemo bezeichnete Nordkorea und Russland als bösartige Akteure. Er forderte eine erweiterte Rolle der USA, um solche Aktivitäten bösartiger Akteure zu verhindern. Der Beamte forderte den Kongress auf, Gesetze zu verabschieden, die die Instrumente zur Verfolgung solcher Akteure stärken sollen. Dazu zählten sekundäre Sanktionen gegen ausländische Anbieter digitaler Vermögenswerte, die illegale Finanzierungen erleichtern, hieß es. 11 weitere Südkoreaner sind aus dem von Bandengewalt erschütterten Haiti ausgeflogen worden. Das Außenministerium teilte am Montag mit, dass Unterstützung geleistet worden sei, damit 11 Südkoreaner mit dem Hubschrauber in die Dominikanische Republik gebracht werden konnten. Sie hätten die Hauptstadt Port-au-Prince verlassen wollen. Dies stellt die zweite Evakuierung von Südkoreanern aus Haiti dar. Zuvor waren am 26. März 2 Südkoreaner mit Unterstützung der Dominikanischen Republik aus Haiti ausgeflogen worden. In Haiti halten sich zurzeit etwa 60 Südkoreaner auf. Es handelt sich überwiegend um Firmenangestellte oder Missionare. Die Bandengewalt, die Anfang März eskaliert war, hat den karibischen Inselstaat ins Chaos gestürzt. Inzwischen hat der Premierminister seinen Rücktritt angekündigt. Südkorea hat erstmals konsularischen Zugang zu einem Landsmann erhalten, der in Russland wegen Spionagevorwürfen inhaftiert wurde. Ein Mitarbeiter der südkoreanischen Botschaft in Russland habe am Montag mit dem Missionar mit Nachnamen Peck sprechen können, teilte ein Sprecher des Außenministeriums mit. Das Treffen kam rund 3 Monate nach der Festnahme des Südkoreaners durch den Föderalen Dienst für Sicherheit der Russischen Föderation FSB, einen russischen Inlandsgeheimdienst, im Januar zustande. Peck hatte humanitäre Hilfe für nordkoreanische Arbeiter in der russischen Region Primorje geleistet. Er wurde im Januar in Wladiwostok festgenommen und sitzt zurzeit im Untersuchungsgefängnis Lefortowo in Moskau. Er ist der erste Südkoreaner, der in Russland wegen Spionagevorwürfen festgenommen wurde. Die Menge des im japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi gelagerten kontaminierten Wassers ist nach der Einleitung ins Meer in 4 Schüben um 19.000 Tonnen reduziert worden. Das berichtete die japanische Zeitung Yomiuri Shimbun am Dienstag. Der AKW-Betreiber TEPCO gab am Montag bekannt, dass mit Stand 4. April 1,326 Millionen Tonnen Abwasser an dem Kernkraftwerk gelagert seien. Das seien gegenüber dem vergangenen August 19.000 Tonnen weniger. TEPCO hatte im vergangenen August mit der Einleitung des radioaktiv belasteten Wassers ins Meer begonnen, die mittlerweile in 4 Runden erfolgte. Dabei wurden 31.000 Tonnen Fukushima-Abwasser im Meer verklappt. Der tatsächliche Rückgang fiel jedoch geringer aus, weil auch derzeit täglich etwa 80 Tonnen kontaminiertes Wasser anfallen. TEPCO will noch vor dem kommenden März mit der Demontage der geleerten Tanks beginnen. Das Unternehmen plant, im Geschäftsjahr 2024 vom laufenden Monat bis zum kommenden März insgesamt 54.600 Tonnen kontaminiertes Wasser in 7 Schüben in den Ozean einzuleiten. Die US-Regierung wird einem Medienbericht zufolge Samsung Electronics Subventionen in Höhe von 6 bis 7 Milliarden Dollar gewähren. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Eine Quelle sagte Reuters, dass der Zuschuss für Samsung der drittgrößte nach der Subvention für das US-Halbleiterunternehmen Intel und den taiwanesischen Hersteller TSMC sein werde. Samsung Electronics investiert 17 Milliarden Dollar in den Bau einer Halbleiterfabrik in Taylor im US-Bundesstaat Texas. Laut einem jüngsten Bericht der Zeitung Wall Street Journal will das koreanische Unternehmen am 15. April weitere Investitionspläne vorlegen. Die gesamte Investitionssumme von Samsung im Zusammenhang mit der Produktionsstätte in Texas wird sich demnach voraussichtlich auf 44 Milliarden Dollar belaufen. Dazu zählten Investitionen für das neue Chipwerk in Taylor, eine Packaging-Anlage und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, so Reuters. 8 koreanische Filme sind in verschiedene Wettbewerbskategorien beim diesjährigen Brussels International Fantastic Film Festival BIFFF aufgenommen worden. Laut dem koreanischen Kulturzentrum in Belgien stehen Exhuma und The Sin im internationalen Wettbewerb für Langfilme beim 42. BIFFF, das vom 9. bis 21. April stattfindet. Devils und Don't Buy the Cellar konkurrieren in der Thriller-Sektion. Dr. John and the Lost Talisman und Sleep wurden in der Sektion Neulingsregisseure nominiert. 4PM konkurriert in der Sektion Experimentalfilme, während Home im internationalen Wettbewerb für Kurzfilme steht. Das BIFFF zählt zu den 3 wichtigsten Filmfestivals für Genrefilme. In Südkorea hat die Zahl der Ein-Personen-Haushalte die 10-Millionen-Schwelle überschritten. Der Bevölkerungsstatistik des Innenministeriums am Dienstag zufolge gibt es landesweit 10.021.413 Single-Haushalte. Im März dieses Jahres wurde zum ersten Mal die 10-Millionen-Marke übertroffen. Im Februar gab es noch 9,98 Millionen Einpersonenhaushalte. Nach Altersgruppen betrachtet stellen die 60- bis 69-Jährigen mit 1,85 Millionen Haushalten die größte Gruppe unter den Alleinstehenden. Die Regierung führt das Ergebnis auf die gestiegene Zahl der alleinlebenden Senioren und der unverheirateten Alleinstehenden zurück. Sie arbeitet an verschiedenen Maßnahmen für die Einpersonenhaushalte. Die Regierung räumt der Unterstützung für stabile Wohnverhältnisse oberste Priorität ein und befasst sich mit Maßnahmen hierfür. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt ihr wie an jedem Dienstag auch heute wieder Ihre Isuyan. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. Morgen findet in Südkorea die Parlamentswahl statt. Eine Studie hat ergeben, dass die emotionale Polarisierung der südkoreanischen Wähler im Laufe der Zeit noch schwerwiegender geworden ist und dass die Abneigung gegen die gegnerische Partei auf die Abstimmung größeren Einfluss ausübt als die Vorliebe für die eigene Partei. Näheres dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Nach einer Erhebung eines ausländischen Fachmagazins lag das Nationalmuseum Südkoreas im vergangenen Jahr bei den Besucherzahlen im weltweiten Vergleich an sechster Stelle. In Asien ist es das Museum mit den meisten Besuchern. Mehr dazu im dritten Teil. 그대여, 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 그대여. Wir legen zunächst etwas Musik auf, gute Unterhaltung mit dem mit Cherry Blossom Ending, gesungen von Baska Baska.
Baram 불면 모습이 자꾸 겹쳐 혼도 울렁이는 기분 탓에 나도 모르게 바람 불며 저편에서 그대여 네 모습이 자꾸 겹쳐 사랑하는 연인들이 많군요 알 수 없는 친구들이 많아요 흩날리는 벚꽃잎이 많군요 좋아요 봄바람이 날리며 흩날리는 벚꽃잎이 울려 퍼진 이 거리를 둘이 걸어요 봄바람이 날리며 흩날리는 벚꽃잎이 울려 퍼진 이 거리를 둘이 걸어요 oh yeah. 그대여 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 그대여
Morgen ist es soweit. Morgen werden die südkoreanischen Bürger die 22. Nationalversammlung wählen. Eine Studie hat ergeben, dass während der vergangenen drei Präsidentschaftswahlen die emotionale Polarisierung der Wähler zugenommen hat. Das hat auch auf die Wahlen Einfluss ausgeübt. Kim Song-yeon, Professor für Politologie und internationale Beziehungen an der Konguk University, hat in der jüngsten Ausgabe der Fachzeitschrift des Forschungsinstituts für Koreas Politik von der Seoul National University einen Aufsatz mit dem entsprechenden Inhalt veröffentlicht. Für seine Studie hat Professor Kim die Ergebnisse der Wählerumfragen zu den 18., 19. und 20. Präsidentschaftswahlen analysiert, die jeweils 2012, 2017 und 2022 stattfanden und bei denen Park Geun-hye, Moon Jae-in und Yoon Sang-yeol zur Präsidenten bzw. zum Präsidenten gewählt wurden. Die Umfragen wurden jeweils direkt nach der Wahl bei rund 1200 erwachsenen Frauen und Männern landesweit durchgeführt. Die emotionale Polarisierung wurde bei den Unterstützern des konservativen Lagers einschließlich der Regierungspartei PPP und des progressiven Lagers einschließlich der oppositionellen Minju-Partei anhand des Grades, wie positiv oder negativ man die eigene und andere Partei einschätzt, gemessen. Auf einer Skala von 0 bis 10 wurden den negativsten Gefühlen 0 und den positivsten Gefühlen 10 Punkte zugewiesen. 5 Punkte stehen für eine neutrale Bewertung. Laut Professor Kim kann die politische Polarisierung aus emotionaler und ideologischer Perspektive betrachtet werden und er hat sich für seine Untersuchung die emotionale Perspektive genauer angeschaut. Laut der Analyse lag der durchschnittliche Grad der Vorliebe bzw. Abneigung der Anhänger der beiden größten Parteien für bzw. gegen die Partei, die sie unterstützen, bei der 18. Präsidentschaftswahl bei 7,4. Er stieg dann bei der 19. Präsidentschaftswahl auf 7,9 und fiel bei der 20. auf 6,8. Im Gegensatz dazu ist der Grad der Vorliebe bzw. Abneigung gegen die andere Partei, die sie nicht unterstützen, von 3,5 auf 2,8 und schließlich auf 1,7 stets zurückgegangen. Damit ist der Unterschied zwischen der eigenen Partei und der gegnerischen Partei, der das Niveau der emotionalen Polarisierung der Anhänger beider Parteien zeigt, von 3,9 Punkten bei der 18. Präsidentschaftswahl, bei der 19. und 20. Präsidentschaftswahl auf 5,1 Punkte angewachsen. Der Anteil der Wähler, die der anderen Partei gegenüber negative Gefühle haben und ihr damit weniger als 5 Punkte geben, ist von 57,2% auf 74,2% und dann auf 86,5% gestiegen. Damit ist dieser Anteil in etwa 10 Jahren von der 18. bis zur 20. Präsidentschaftswahl um etwa 30 Prozentpunkte nach oben geklettert. Bemerkenswert ist dabei, dass in dieser Zeit der drei Präsidentschaftswahlen auch der Einfluss der emotionalen Polarisierung auf die Wahlen immer größer geworden ist. Als sich das emotionale Polarisierungsniveau um eine Stufe erhöhte, stieg die Wahrscheinlichkeit, dem Gewinner der Wahl die Stimme zu geben, bei der 18. Präsidentschaftswahl um 6%. Der Anstieg war bei der 19. Wahl mit 7% und bei der 20. mit 14,5% noch größer. Bei der 18. Präsidentschaftswahl im Jahr 2012 wurde die Wahlentscheidung der Wähler stärker von der Vorliebe für die bevorzugte Partei beeinflusst als von der Abneigung gegen eine andere Partei. Bei der 19. und 20. Präsidentschaftswahl war der Einfluss der Abneigung gegen eine andere Partei stets größer als die Vorliebe für die eigene Partei. Professor Kim sagte, es sei ein wichtiger Mechanismus für die repräsentative Demokratie, dass die Wähler die Politiker durch die Wahlen zur Rechenschaft ziehen. Wenn vor allem die Abneigung gegen bestimmte Parteien die Wahlentscheidung beeinflusst, könnte dieser Mechanismus wahrscheinlich nicht richtig funktionieren. Hören Sie nun die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Dazu begrüßt auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Die US-amerikanische Tageszeitung The Washington Post berichtete am 6. April Ortszeit darüber, dass in Japan Begriffe in Mode seien, die die Besorgnis der japanischen politischen Kreise über die Rückkehr von Präsident Trump zum Ausdruck bringen. Japanische Medien wie Kyodo News zitierten am darauffolgenden Tag aus diesem Bericht. Es hieß, während die Welt angesichts der US-Präsidentschaftswahl auf die mögliche Rückkehr des America First-Präsidenten achtet, werde in Japan die Angst vor der zweiten Trump-Administration im Begriff Mushitora gut verpackt.
Die Abkürzung Mushitora, wenn Trump, steht für Was wäre, wenn Donald Trump gewinnt. Nun verbreiten sich in japanischen politischen Kreisen auch weitere Begriffe wie Hobotora, Fast Trump, Majitora, ernsthaft Trump, Kakutora, sicher Trump oder Mootora, bereits Trump. Die Washington Post wies darauf hin, es sei kein Wunder, dass Japan nervös ist. Denn das Land ist Amerikas größter Verbündeter in Asien und bei der nationalen Sicherheit auf Washington angewiesen. Doch Trump habe den Wert von Allianzen in Frage gestellt.
In der ersten Trump-Administration hatte der verstorbene frühere japanische Premierminister Shinzo Abe eine enge Beziehung zu Trump geknüpft. Die US-Zeitung berichtete, dass Japan seit der Ermordung Abes im Jahr 2022 die Realität erkenne, dass es niemanden mehr hat, auf den es sich verlassen kann.
In diesem Zusammenhang betonte der ehemalige japanische Botschafter Shinsuke Sugiyama zur Zeit der Trump-Regierung in einem Interview mit der japanischen Zeitung Asahi Shimbun, dass es keine Veränderung im japanisch-amerikanischen Bündnis geben werde, selbst wenn Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im kommenden November gewählt wird.
In Indien finden ab dem 19. April anderthalb Monate lang im ganzen Land Parlamentswahlen statt. Indien, das kürzlich das bevölkerungsreichste Land der Welt geworden ist und China von dieser Position verdrängt hat, wird auch als die größte Demokratie der Welt bezeichnet. Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1947 findet in dem Land durch Wahlen ein friedlicher Machtwechsel statt, sodass das Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern eine riesige Experimentierstation der freiheitlichen Demokratie genannt wird.
Als vor 10 Jahren die Narendra Modi-Regierung ihr Amt antrat, wurde befürchtet, dass der hinduistische Fundamentalismus die Demokratie gefährden würde. Trotz dieser Befürchtungen entwickelt sich Indien auf der Grundlage der starken Führung Modis und der glänzenden Wirtschaftsentwicklung zu einer wichtigen Achse der globalen Wirtschaft. Premierminister Modi ist zuversichtlich, was seine dritte Amtszeit angeht.
Nun gibt es auch ein Umfrageergebnis, das die von der Partei Modis angeführte Koalition bei den anstehenden Parlamentswahlen fast 3/4 der Parlamentssitze gewinnen könnte. Reuters teilte vor wenigen Tagen unter Berufung auf eine Umfrage, die vom Sender India TV CNX durchgeführt wurde, mit, dass die von Modi angeführte Koalition 399 von insgesamt 543 Sitzen des Unterhauses Lok Sabha damit 73% der Mandate für sich beanspruchen wird. Die Regierungspartei BJP wird voraussichtlich allein 342 Sitze, damit etwa 63% gewinnen. Die Mehrheit hat eine Partei ab 272 gewonnenen Sitzen.
Die Parlamentswahlen in Indien, an denen rund 1 Milliarde Wähler teilnehmen und die damit als die größten Parlamentswahlen der Welt bezeichnet werden, beginnen am 19. April und werden über einen Zeitraum von 6 Wochen in 7 Phasen durchgeführt. Die Ergebnisse sind am 4. Juni zu erwarten. Ministerpräsident Narendra Modi und seine Partei wollen zum dritten Mal in Folge die Regierung stellen. Die meisten Meinungsumfragen sagen einen deutlichen Sieg für Modis Regierungspartei voraus.
In Thailand, dem größten Durian-Exporteur der Welt, herrscht nun Alarm. Denn laut Medien wie The Nation in Thailand und VN Express in Vietnam hat Vietnam im chinesischen Markt für die Durianfrucht Thailand überholt und ist der größte Durian-Exporteur geworden.
Vietnam hat in den ersten zwei Monaten dieses Jahres 32.750 Tonnen Durian nach China exportiert und damit Thailand überholt. Diese Menge entspricht 57% des chinesischen Durian-Importvolumens und der Marktanteil ist gegenüber dem Anteil im selben Vorjahreszeitraum von 32% drastisch gestiegen. Im selben Zeitraum lag der Marktanteil Thailands bei etwa 33%. Die Importmenge aus Thailand ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um die Hälfte auf 19.000 Tonnen geschrumpft.
Im chinesischen Durianmarkt war Thailand in der Vergangenheit mit einem Marktanteil von über 90% unangefochten in Führung. In letzter Zeit gewann Vietnam als Durian-Anbieter stark an Bedeutung. Da Vietnam an China grenzt, ist der Transport einfach und in Vietnam herrschen auch das ganze Jahr hindurch gute klimatische Bedingungen für den Durian-Anbau. Durian aus Vietnam ist zudem etwa um 20% günstiger als die Frucht aus Thailand und damit preislich im Vorteil.
Durian ist einer der wichtigsten Exportartikel Thailands und wird größtenteils im chinesischen Markt konsumiert. Im Jahr 2021 war Durian mit einem Exportvolumen in Höhe von rund 5,1 Milliarden US-Dollar Thailands Exportartikel Nummer 1. In Thailand wächst nun die Besorgnis über das schnelle Wachstum von Durian aus Vietnam im chinesischen Markt. Gegenwärtig kann Vietnam lediglich frisches Durian nach China exportieren, während Thailand auch gefrorene und verarbeitete Produkte ausführen kann. Wenn China Vietnam auch den Export von gefrorenem Durian erlaubt, wird das Exportvolumen Vietnams noch weiter steigen.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächste Woche.
Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie auf Kurzwelle, unsere Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch folgen Sie uns gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen schreiben Sie bitte an german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Nach einer Erhebung eines ausländischen Fachmagazins hat das Nationalmuseum Südkoreas im vergangenen Jahr bei den Besucherzahlen an sechster Stelle weltweit gelegen. Das Fachmagazin The Art Newspaper, das 1990 gegründet wurde und seinen Sitz in London und New York City hat, sammelt und dokumentiert seit 2007 weltweit die Besucherzahlen von mehr als 300 Museen. Das Magazin hat am 7. April die Besucherzahlen der Museen und Kunstmuseen der Welt im Jahr 2023 veröffentlicht. Danach zählte das Nationalmuseum Südkoreas im vergangenen Jahr rund 4,2 Millionen Eintritte und damit steht es weltweit an sechster Stelle. Die jährliche Besucherzahl des Nationalmuseums hat im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 4 Millionen überschritten. Nach Daten des Museums ist die Besucherzahl im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um etwa 22,5% nach oben geklettert und hat seit seiner Eröffnung im Jahr 1945 den höchsten Stand erreicht. Das weltweit meistbesuchte Museum war im vergangenen Jahr mit über 8,8 Millionen Besuchern das Louvre-Museum in Paris. Danach folgten auf Rang 2 bis 5 der Reihe nach das Vatikan-Museum, das British Museum, das Metropolitan Museum of Art und die Tate Modern. Das südkoreanische Nationalmuseum, das bei der Besucherzahl weltweit an sechster Stelle steht, ist das meistbesuchte Museum in Asien. Aus Asien nimmt das M-Plus in Hongkong mit rund 2,8 Millionen Besuchern weltweit den 15. und das National Art Center in Tokio mit rund 2,6 Millionen Besuchern den 21. Platz ein. Im vergangenen Jahr scheint die Mehrheit der Museen und Kunstmuseen die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie überwunden zu haben. Das Magazin The Art Newspaper erklärte, dass ein Großteil der weltweit größten Museen im vergangenen Jahr eine ähnlich hohe Besucherzahl wie im Prä-Pandemie-Jahr 2019 registriert hatte. Die gute Leistung des Nationalmuseums wird auf den Erfolg seines eigenen Markengeschäftes zurückgeführt. Das Museum begann 2021, sogenannte Killerinhalte zu schaffen, das heißt Exponate exklusiv in Szene zu setzen, sowie Unternehmen Hitprodukte entwickeln. Das Projekt wurde mit dem Zweck vorangetrieben, mehr Jugendliche und junge Menschen als Besucher zu gewinnen. Als der größte Hit seit seiner Eröffnung gilt nun die im November 2021 eröffnete ständige Ausstellung »Der Raum der stillen Kontemplation«, in der zwei nachdenkliche Bodhisattva-Statuen zu sehen sind. Sie sind beide Nationalschätze, die im 6. und 7. Jahrhundert, also in der Zeit der drei Königreiche, hergestellt wurden. Früher wurden die beiden Statuen abwechselnd ausgestellt. Nun werden sie in einem Raum, der in Zusammenarbeit mit einem Medienkünstler und einem Architekten wie ein kleines Theater gestaltet wurde, ständig zusammen ausgestellt. Ende Juli des vergangenen Jahres überschritt diese Ausstellung bei der Besucherzahl die Marke von 600.000. Die Zahl der Follower der offiziellen Instagram-Seite des Nationalmuseums liegt bei über 150.000. Diese Veränderungen des Museums führten dazu, dass in sozialen Netzwerken häufig Einträge darüber zu finden waren, dass junge Menschen mit Freunden oder für ein Date das Nationalmuseum besucht hätten. Der Raum der stillen Kontemplation wurde eine Ausstellung, die man sich wie Mona Lisa im Louvre-Museum unbedingt anschauen muss. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch die vom Museum entsprechenden Ausstellungsthemen entwickelten Geschenkartikel. Es gibt viele junge Menschen, die morgens früh das Museum aufsuchen, um im Museumsshop die gewünschten Artikel erraten zu können. Denn sonst sind die Gegenstände sofort ausverkauft. Dazu gehören auch Miniaturen der erwähnten Bodhisattva-Statuen. Besonders beliebt ist auch ein Set aus drei Soju-Gläschen. Gießt man ein kaltes Getränk oder Soju in das Gläschen, rötet sich das Gesicht des auf dem Gläschen aufgemalten Gelehrten aus einem Bild des berühmten koreanischen Malers Kim Hong-do aus der Joseon-Zeit. Die Gläschen sind im Onlineshop stets ausverkauft, auch offline sind sie schwer erhältlich. Eine 30-jährige Frau, die vor wenigen Tagen das Museum besucht hat, hat allein im Museumsshop länger als eine Stunde verbracht und ist von den vielfältigen Souvenirs und Artikeln mit traditionellen koreanischen Mustern und Motiven begeistert gewesen. Eine junge Verkäuferin des Shops sagt, dass es im Laden den ganzen Tag viele Besucher gibt. Bei vielen jungen Menschen werden die im Museumsshop angebotenen Artikel als MUTES, Museum Goods, bezeichnet. Die Verkäuferin erklärt, dass die Attraktivität der MUTES in der vergnüglichen Harmonie zwischen dem Alten und dem Modernen liege. Zudem seien die Artikel nicht nur schön anzusehen, auch wegen des praktischen Nutzens scheinen sie die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zu ziehen. Kim Mi-kyung, Teamleiterin für Produktplanung der National Museum Foundation, sagt, die Markenidentität mit dem Museumskulturerbe als Motiv passe gut zur jüngeren Generation, die stark zu einem Wertekonsum neigt. Die Anpassung an das Konsumverhalten der jungen Generation, die für wertvolle Dinge keine Ausgaben scheut, sei der Grund für den Erfolg von Museumsartikeln. Yi Eun-hee, Professorin für Verbraucherwissenschaft an der Ina University, sagt, MUTES hätten in der Hinsicht, dass man ein Stück Geschichte besitzen und gleichzeitig erleben kann, die Blicke der jungen Generation gefesselt. Die große Beliebtheit der MUTES leistete einen großen Beitrag zur Steigerung der Besucherzahl des Museums. Der Umsatz des Museums erreichte im vergangenen Jahr mit 14,9 Milliarden Won, rund 10,1 Millionen US-Dollar, den bisher höchsten Stand und stieg gegenüber dem Vorjahr um 30%. Das Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Sketchbook, gesungen von Ok Sang Dalbi. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich von Ihnen für heute. Tschüss! Alltagskoreanisch. Heute geht es bei uns um die folgende Szene aus dem Drama Good Doctor. Hören Sie noch einmal rein.
Haru jongil odi gasseusseo? Samusile도 없고.
그냥 여기저기. 정회장 쪽은 정리했어.
잘했어.
Seitdem sie sich über die Art und Weise der Krankenhausführung gestritten haben, ist die Beziehung zwischen Tohan und seiner Freundin Taegyeong nicht mehr dieselbe. Als er jedoch sieht, wie niedergeschlagen sie ist, fragt er sie besorgt, wo sie sich den ganzen Tag herumgetrieben habe. Sie möchte nicht alle Orte und Personen, die sie besucht hat, aufzählen, so dass sie lediglich sagt, Yogi togi. Ich wiederhole, Yogi togi. Auf Deutsch, hier und da. Das ist unser Ausdruck der Woche, den Sie gleich noch einmal im O-Ton hören.
여기저기. 여기저기. 여기저기.
여기저기. Dieses Nomen ist sozusagen eine Zusammensetzung aus zwei verschiedenen Wörtern, dem Nomen 여기 für hier und dem Nomen 저기 für da, dort. Deshalb heißt es auch auf Deutsch übersetzt einfach hier und da. Lauschen Sie an dieser Stelle noch einmal dem Original.
여기저기 여기저기 여기저기
Mit dem Ausdruck kann man geografisch auf mehrere Orte oder auch auf verschiedenen Stellen eines Objektes hinweisen. Da der Ausdruck lediglich ein Nomen ist, müssen Sie sich dafür keine Höflichkeitsstufen merken. Falls Sie im Gespräch mit jemandem sein sollten, den Sie duzen, wird es vom Kontext her meistens reichen, wie Taegyeong in unserem Dialog, nur dieses Nomen als Antwort zu geben. Doch falls Sie sich mit Senioren oder Älteren unterhalten sollten, vor denen Sie die Höflichkeitsformen verwenden, kann es sein, dass neben unserem Ausdruck der Woche noch ein höflich formuliertes Verb zusätzlich benötigt wird. Ein Synonym dafür, das Sie sich ebenfalls merken können, wäre 이곳 저곳. Noch einmal 이곳 저곳. Das wortwörtlich dieser Ort, jener Ort bedeutet. Lassen Sie uns abschließend den Ausdruck noch einmal zusammen üben. Sprechen Sie bitte nach 여기 저기. Ich wiederhole 여기 저기. Und hier noch einmal der ganze Dialog.
하루 종일 어디 갔었어? 사무실에도 없고.
그냥 여기저기. 정회장 쪽은 정리했어.
잘했어.
Zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen berühmte Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es um die Erzählung Jaetaesan von Kim Nam-chan aus dem Jahr 1937. Kim Nam-chan wurde 1911 in Songchan in der Provinz Pyeongnam-do geboren. Im Jahre 1929 begann er an der Hosei-Universität in Tokio zu studieren und schloss sich der Proletarischen Vereinigung koreanischer Künstler an. Seine professionelle Schriftstellerkarriere begann 1930 mit dem Drama Jojong-an und dem Roman Fabrikzeitung. Die Erzählung Jaetaesan stammt aus dem Jahr 1937. Kim Nam-chan starb wahrscheinlich im Jahr 1953 unter ungeklärten Umständen. Die meisten seiner Geschichten betrachten das Leben der gewöhnlichen Leute. Literaturkritikerin John So-young erklärt.
1930년대 이후에 활발히 활동했던 소설가이자 평론가인데요.
Kim Nam-chan war seit Ende der 1930er Jahre als Romancier und Literaturkritiker sehr aktiv. Er war Sozialist und Mitglied der Proletariervereinigung. 1931 wurde er von den Japanern verhaftet und kam ins Gefängnis. Nach seiner Freilassung widmete er sein Leben dem Schreiben. Durch seine sozialistischen Aktivitäten, seine Gefängniserfahrung und seine Tätigkeit als Literaturkritiker und Mentor war seine Laufbahn durchaus vielfältig geprägt. Es gibt nur wenige andere vergleichbare Autoren in der koreanischen Literaturgeschichte, besonders zur Zeit der japanischen Besatzung. Seine Werke sind in gewisser Weise besonders. Oft schreibt er über Intellektuelle, die sich dem japanischen Regime widersetzt haben, dann jedoch ihre Ideale aus dem Auge verloren haben und im Ruin geendet sind. Das Opium und das Gefängnis sind wichtige Motive, die bei ihm immer wieder auftauchen, so auch in der Erzählung Zetösan.
그런 소설 속에는 꼭 앞편, 감옥 같은 소재가 등장을 했는데 제태선 역시 그런 작품이라고 할 수 있습니다.
Park Kyung-ho, die Hauptfigur der Geschichte, ist Medizinstudent und der Stolz der Familie. Doch weil er sich in der sozialistischen Bewegung engagiert, wird er zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Zwar wird die Strafe ausgesetzt, doch für die medizinische Hochschule ist er damit nicht mehr zugelassen. Der Begriff Jaetaesan, der Titel der Geschichte, bezeichnet das, was bei einem Ahnenritual von den Opferspeisen übrig bleibt und für weitere Zeremonien nicht mehr verwendet werden kann, und symbolisiert so die aussichtslose Lage der Hauptfigur, die als ehemaliger Aktivist nie wieder in die Gesellschaft zurückkehren kann. Park Kyung-ho verspricht seinem Vater, innerhalb eines Jahres die Doktorlizenz zu machen. Um sich finanziell über Wasser zu halten, unterrichtet er Studenten und arbeitet als Assistent für einen befreundeten Arzt im Sunan-Krankenhaus. Eines Abends bekommt er einen Telefonanruf und verlässt die Wohnung. Die Ki-seng zog vor ihm ihre Sachen aus. Schnell hatte sie den Pyjama und einen Schlafrock an. Dann begann sie zu reden und packte Kyung-ho, der entgeistert dasaß, währenddessen immer wieder am Knie. »Ich muss mich morgen unbedingt ins Krankenhaus einweisen lassen«, sagte sie. Doch Kyung-ho schüttelte heftig den Kopf. Selbst wenn sie ins Krankenhaus käme, war keineswegs sicher, dass sich ihr Zustand bessern würde. Auch wenn man sie dort eine Weile behandeln würde, hätte sie den Willen, um weiterzukämpfen und der Versuchung zu widerstehen. Mit hinreichender Willensstärke würde es ihr auch ohne Krankenhausaufenthalt bald besser gehen. Aber es waren weniger diese Überlegungen, die Kyung-ho dazu brachten, sich Hyang-nans Bitte zu widersetzen, als vielmehr die Sorge, dass andere Leute von seinem Verhältnis zu ihr erfahren könnten, wenn sie dort im Krankenhaus wäre. Auch nun, wo er sich diese Gedanken machte, wand sich Hyang-nan unablässig hin und her und bettelte weiter. Hyang-nan, zu der Park Kyung-ho eine besondere Beziehung unterhält, ist opiumabhängig. Sie besteht darauf, sich im Krankenhaus untersuchen zu lassen, dort, wo er arbeitet. Doch er versucht es ihr auszureden, aus Angst, es könne auffliegen, dass er ein Verhältnis zu einer Ki-seng, also zu einer Prostituierten, hat. Konnte ihm ja niemand einen Strick daraus drehen, dass er eine Liebesbeziehung zu einer Frau unterhielt. Aber mit ihrer Beziehung war das etwas anderes. Hyang-nan war eine Ki-seng und noch dazu war sie opiumabhängig. Aber er wusste darüber Bescheid. Er war sich sicher. Gerade weil sie drogenabhängig und bemitleidenswert war, fühlte er sich umso mehr zu ihr hingezogen. Wenn er sich von ihr abwandte, würde sich ihre Sucht verschlimmern und niemand würde ihr noch helfen können. Dabei hatte er nie die Absicht gehabt, sich als Helfer in der Not hervorzutun. Kyung-ho dachte sich, dass es ihm im Grunde genommen darum ging, gegen die Wirklichkeit anzukämpfen, die aus dieser klugen und hübschen Frau das gemacht hatte, was sie nun war. Nachdem er eine Weile unschlüssig gegrübelt hat, beschließt Kyung-ho, Hyang-nan selbst zu behandeln. Sie meldet sich im Krankenhaus an. Kyung-ho nimmt die Injektionen vor und versucht, ihre tägliche Dosis schrittweise zu reduzieren. Außerdem erteilt er ihr abendliches Ausgehverbot. Am dritten Tag ihres Krankenhausaufenthalts bittet er sie, sie solle ihm doch etwas über ihre eigene Vergangenheit erzählen. Es wird aber im Vergleich zur Erfolgsgeschichte eines Doktorassistenten eine etwas erbärmliche Geschichte, sagte sie und sah ihn an. Ich stamme aus einer armen Familie vom Land. Mit 13 Jahren wurde ich verheiratet bzw. verkauft für 200 Won. 2 Jahre lang habe ich wie verrückt für diese Familie gearbeitet. Und dann wurde ich wieder verkauft, diesmal an einen Schnapshändler für 100 Won. Ich konnte ihm mit Mühe und Not entfliehen und begann schließlich ein eigenes Leben. In Haeju wurde ich zu einer Kiseng ersten Ranges. Als ich dann von dort nach Seoul kam, war das für mich ein wahrer Triumph. Als Konkubine begonnen und wieder zur Konkubine geworden. Wenn ich so rede, klingt das für mich, als spräche ich über die Vergangenheit einer anderen Person. Sie lachte gezwungen. So ist das Leben. Da habe ich nun 25 Jahre gelebt, nur um drogenabhängig zu werden. Schluss jetzt mit diesen unseligen Geschichten. Lass uns was trinken gehen, sagte sie und stand abrupt auf. Kyung-ho versucht, sie zu beschwichtigen und überredet sie anstatt eines Kneipengangs zu einem Spaziergang. Doch 3 Tage später leidet Hyang-nan so sehr unter den Entzugserscheinungen, dass sie sich vor Schmerzen windet. Kyung-ho steht ihr in dieser langen und harten Nacht bei und kümmert sich um sie. Es war schon nach Mitternacht, als Hyang-nan wie eine Geistesgestörte auf ihn zugestürzt kam. Sie schrie und knirschte mit den Zähnen, rollte die Augen und schlug ihren Kopf auf den Boden. Sie zog sich selbst an den Haaren und riss ihr Hemd in der Mitte entzwei. Sie krempelte die Ärmel nach oben und kam auf Kyung-ho zu. Er bekam es mit der Angst zu tun. Er fürchtete, dass sie vielleicht sterben könnte. Er hielt sie fest und redete ihr zu. Sie müsse nur noch ein wenig aushalten, dann werde es besser werden. Da wurde sie plötzlich ruhig und fiel ihm wie ohnmächtig in die Arme. Kyung-ho war erleichtert, dass sie diese Qualen offenbar gut überwunden hatte. Und plötzlich empfand er ihr gegenüber so etwas wie zärtliche Zuneigung. Welche Motive hat Kyung-ho für sein Handeln? Pang Min-ho, Professor für Literaturwissenschaft an der Seoul National University, erklärt.
어떤 의사다운, 개몽가다운 그런 선민의식 같은 걸 갖고 있는 게 아니냐 이렇게 생각할 수도 있는데
Man könnte denken, er habe aus ärztlichem Pflichtbewusstsein oder aus intellektuellem Verständnis heraus gehandelt. Doch grundlegender für sein Handeln ist die Einsicht, dass er sich eigentlich in der gleichen Situation befindet wie sie. Er sieht sich selbst in diesem Moment in Hyang-nan. In seinem Handeln ist er bis dahin vor allem einer Ideologie gefolgt. Doch dieser kann er, auch wenn er sie nicht ganz verworfen hat, nicht länger folgen. Er spürt, dass ihre Hilflosigkeit und Handlungsunfähigkeit genau seiner eigenen Lage entsprechen. Seine verzweifelten Bemühungen, sie zu retten, dienen im Grunde auch seiner eigenen Rettung. Was wie Pflichtbewusstsein aussieht, ist eigentlich tiefe Solidarität. Wir scheinen alle in unterschiedlichen Welten zu leben, aber was uns alle verbindet, ist die Seelenkrankheit, an der jeder Mensch irgendwo leidet. Die Erkenntnis, dass wir Menschen einander alle ähneln, ist es, die ihn dazu bringt, sie vor ihrer Sucht zu retten.
근본에서 마음의 병을 앓고 있다는 점에서 같다라고 하는 이 동등한 동질성이 바로 그로 하여금 구하게 하고 싶어 하는 거죠.
Kyomus heldenhafter Einsatz spricht sich im Krankenhaus herum und auch sein Freund, der Arzt, gratuliert ihm zu seiner guten Arbeit. Doch ein paar Tage später stellt Kyongo fest, dass ein Teil der von ihm in seiner Tasche aufbewahrten Medikamente fehlt. Er überlegt, wer an die Medikamente gelangt sein könnte, und ihm fällt Lee ein, ein Arzthelfer, der seltsamerweise plötzlich über reichlich Geld zu verfügen scheint. Von Kyongo ins Kreuzverhör genommen, gibt Lee schließlich zu, die Medikamente gestohlen und an Hyangnan, die 3 Tage zuvor entlassen wurde, verkauft zu haben. Kyongo hustete ein paar Mal, ohne aber etwas zu sagen. Dann öffnete er mit einem Ruck die Tür zu Hyangnans Zimmer. Hyangnan lag mit geschlossenen Augen auf dem Bett. Neben dem Bett sah man weder Injektionsspritze noch Tupfer, doch im Aschenbecher lag eine benutzte 1-Zentiliter-Ampulle mit abgebrochenem Hals. Als Kyongo hereinkam, öffnete Hyangnan ihre Augen und formte die Lippen zu einem Lächeln. Doch dann erschrak sie über seinen grimmigen Gesichtsausdruck und setzte sich sogleich aufrecht hin. Ohne ein Wort zu sagen, gab Kyongo ihr mit der rechten Hand eine schallende Ohrfeige auf die linke Wange, so dass sie zur Seite kippte. Sie hielt sich die Wange, sagte aber nichts. Kyongo schlug noch einmal zu. Sie blickte nur stumm zu Boden. Kyongo machte sich eilig auf, um das Zimmer zu verlassen. Doch Hyangnan, die bis dahin vollkommen still geblieben war, erhob sich mit einem Mal und griff ihn am Jackenzipfel. Er versuchte, sie abzuschütteln, aber sie ließ nicht locker und begann zu schluchzen. So stand er dort, den Blick aus dem Fenster gerichtet, während sie seine beiden Beine fest umklammert hielt. Das war es, das subjektive Gewissen eines gewöhnlichen Bürgers. Mit diesen zynischen Worten endet die Geschichte. Das war Literatur zum Hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.